Herr, ich bitte, dass, wenn ich jetzt rede, dass du sprichst und dass dein Geist zu uns spricht, mehr als meine Worte es überhaupt annähern können, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mich bei euch nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zu den beiden Vorträgen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe ziemlich viel Zeit in die Vorbereitung investiert, mehr als ich das normalerweise in meiner lockeren Art tue, weil ich auch die Verantwortung gespürt habe und eure intensive Vorbereitung. Im Nachgang habe ich natürlich das Gefühl, ich hätte vieles besser machen können, aber ich kann eben nur so viel, wie ich kann. Ja, Jesus ist gegangen und er hat uns jemand anders geschickt und wir sollen darüber froh sein. Klingt ja im ersten Moment nicht so tröstlich für die Jünger wahrscheinlich und für uns manchmal würden wir uns auch wünschen, er wäre noch hier. Aber so ist das und es ist gut so. Und ich möchte mit drei ziemlich absurden Fragen anfangen. Was wäre, wenn wir nur ihn, den Heiligen Geist, hätten und nicht die gute Nachricht? Ich glaube, irgendwas würde da fehlen. Es wäre das, was den Heiligen Geist eigentlich ausmacht, das würde irgendwie weg sein. Und es gibt Menschen, für die das zutrifft, die von dem Heiligen Geist berührt werden und die gehen auf die Suche, weil sie nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Das passiert vielen Moslems, die abgeschottet sind vom Evangelium und die sich auf die Suche machen. Was wäre, wenn wir den Heiligen Geist und die gute Nachricht hätten, aber nicht das Neue Testament? Das wäre schon besser. Ich meine, das war ja die Situation, die die ersten Christen hatten. Die hatten kein Neues Testament. Sie hatten die gute Nachricht, die ihnen verkündet worden, und den Heiligen Geist. Und so hätte sich das Evangelium über eine lange Zeit ausgebreitet. Aber es gab eine große Gefahr, die damit verbunden war, dass eben Menschen auch in ihren Macht- und Besitzanstreben sich da eingemischt haben mit ihren menschlichen Bedürfnissen. Und über die Jahrhunderte wurden die Menschen immer weiter entfernt von der guten Nachricht und es wurde immer mehr vermittelt durch Experten, durch eine Hierarchie und eine Organisation, dass der Einzelne manipuliert werde, falsch geleitet worden konnte. Und dieser Zugang, den wir heute alle zum Neuen Testament haben, ist eine ganz wesentliche Möglichkeit der Emanzipation, dass wir wieder an diesen ursprünglichen Kern der guten Nachricht überhaupt herankommen können, der uns sonst vielleicht nur in sehr verfälschter Form zugeht. Und ich glaube, Joachim, du bist jemand, der sich da besonders dieser Sache bewusst ist. Und ich spüre deine Wertschätzung jedes Wortes Gottes hängt damit zusammen, dass du einer bist, der die Größe, Autorität und Allmacht Gott in besonderer Weise verstehst. Und ich glaube, die Wertschätzung des Wortes kommt aus so einer Verständnis dessen, der uns das geschenkt hat. Gut, nun meine dritte absurde Frage ist, was wäre nun, wenn wir das Neue Testament hätten, hätten den Heiligen Geist aber nicht? Denkt mal drüber nach. Nun wird jeder sagen, naja, durch das Neue Testament kommen wir ja zu ihm, werden wir mit der Nase drauf gestoßen, denn wenn wir den Heiligen Geist aus dem Neuen Testament weglassen würden, dann würden wir zumindest die Hälfte des Neuen Testaments einfach mal löschen, wäre einfach nicht mehr existent. Aber es gibt Menschen, die so leben, als ob es das Neue Testament gibt, aber den Heiligen Geist nicht, Gläubige. Und es gibt so dieses Spannungsfeld, das kennen wir ja alle. Das ist ein Spannungsfeld, das bereits im ersten Jahrhundert existierte, das sich gut an der Gemeinde in Galatien und an der Gemeinde in Korinth veranschaulichen lässt. Die Gemeinde in Galatien hatte die Freiheit in Jesus erfahren, sie hatte den Heiligen Geist empfangen und wurde dann von einigen Judaisern, also Traditionalisten, wieder zugebracht, sich an jedes Jota im Gesetz zu halten. Und sie fielen aus der Freiheit Christi heraus. Und da gibt es auch eine Mal die Gemeinde in Korinth, die war so begeistert vom Heiligen Geist, dass sie weit über ihr Ziel hinausschossen und alle möglichen, wirklich furchtbaren und zum Teil perversen Dinge genehmigten und alles floss so dahin. Der Konflikt in der Gemeinde in Rom macht auch ähnliche Hintergründe gehabt haben. Und wir kennen sie auch, die Gläubigen, die zu der einen oder anderen Seite runterkippen. Das ist so wie, wie ein Musiker, nicht? Der eine Musiker ist ein total guter Techniker, aber seine Musik ist völlig unbeseelt, nicht? Der kann zwar alle Techniken, aber trotzdem, was er jetzt spielt, springt zu niemandem über. Und dann gibt es diesen begabten, intuitiven Menschen, der nie an seiner Technik arbeitet, und das Ganze wirkt auch furchtbar. Und so ähnlich ist es auch, dass wir in diesem Spannungsfeld leben, zwischen auf der einen Seite dem Wort und dem Geist. Und Menschen, die jetzt nur das Wort und den Geist nicht haben, sind in der Gefahr, dass sie dieses Wort nehmen und anderen damit über den Kopf schlagen und sagen, okay, du musst das so machen, das steht hier, du musst das so machen, das steht hier, du musst das so machen, das steht hier. Und man kann die Bibel gut wieder zu dem machen, was sie zur Zeit der Juden war, wenn man den Heiligen Geist weglässt. Und auf der anderen Seite haben wir diese Hyperspiritualisten, mit denen kann man fast kein vernünftiges Gespräch führen. Die rennen von einer Konferenz zur nächsten Konferenz und wollen immer nur Wunder und Erfahrungen und Gefühle erleben. Und das, worum es geht, ist ja diese Kombination von Wort und Geist, die wir uns im Neuen Testament begegnet. Es ist diese radikale Mitte von Geist und Wort, um die es geht. Also was wären wir ohne den Heiligen Geist? Ich möchte einmal so diese Frage durchgehen, indem wir eigentlich das Leben vor Christus, das Kennenlernen von Christus und dann die Reife des gläubigen Menschen bis zur Weitergabe der guten Nachricht einmal sehen, wo auch immer der Heilige Geist so eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich höre das von ganz vielen Menschen, die über ihre Zeit vor Jesus sprechen und sie sagen, es war da etwas, das zog mich. Es war das etwas, was mich mit dem Ganzen beschäftigt habe, obwohl ich eigentlich gar nicht verstand, warum. Das heißt, der Heilige Geist fängt wahrscheinlich schon an, in Menschen zu arbeiten, bevor sie ihn richtig haben. Denn wie kann man sich das sonst erklären? Das heißt, Gott liebt eben alle Menschen und er sucht alle Menschen. Und dann kommt diese Phase, wo Menschen ihn annehmen. Und im 1. Korintherbrief steht, was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, können wir das nicht machen, weil wir das plötzlich intellektuell eingesehen haben. Es muss immer noch die Kraft Gottes dazukommen. Und deshalb können wir noch so lange Menschen versuchen zu überzeugen. Es ist letztlich die Kraft Gottes, die in einem Menschen das bewirkt. Und Paulus hat gesagt, und der war nun sicher der bessere Rhetoriker von allen von uns, dass auch er es nicht konnte. Es war die Kraft Gottes, die das bewirkt hat. Und ich habe das mal erlebt. Ich bin ja nun kein so emotionaler Prediger. Ne? Da gibt es ja andere Leute, die so mehr die Gefühle von Menschen ansprechen können als ich das. Und ich durfte Ostern in einer unserer Gemeinden in Taiwan predigen. Müsst ihr euch so vorstellen, vielleicht ein Raum, der ist dreimal so groß wie dieser, sind ungefähr 300 Leute da. Ostern bringen die alle ihre Freunde und Bekannten mit, in der Hoffnung, dass da nun besonders was passiert. Also ich wusste, da saßen sehr viele Ungläubige da. Das Ganze geht mit Übersetzung, also ich spreche Englisch, was auch schon natürlich ein bisschen schwieriger ist. Und wer dann ins Taiwanesische übersetzt, also weiß immer nicht genau, was er eigentlich übersetzt, aber manchmal lachen die, wenn ich gar keinen Witz gemacht habe oder so. Und da habe ich gesagt, gut, da die Taiwanesen sind anders als wir, die haben gar keine Ahnung von irgendwas, ne? Die Gäste, die da mitgebracht werden, die haben noch nie was von Jesus, vom Neuen Testament und so nichts gehört. Sind völlig unbeleckt und haben auch nicht so eine negative Vorgeschichte. Für die sind die Christen eigentlich besonders angenehme Menschen. Christsein ist was Gutes, aber sie selbst wissen nicht genau, was das ist. Also habe ich gesagt, gut, also predige ich einfach die gute Nachricht und versuche, die zu veranschaulichen. Das kann man hier in Deutschland schwerer machen, weil das für viele dann in dieser schlichten Form zu einfach ist. Aber da habe ich das einfach gemacht und glaubt gar nicht, dass es besonders war. Und dann machen die das immer hinterher, dass sie sagen, ja und wer jetzt noch Gebet haben will von dem Prediger, soll nach vorne kommen. Na gut, ist das eben. Ist auch lustig, die kommen alle, die können kein Englisch so im Wesentlichen, so ein bisschen. Und ich kann natürlich auch deren Sprache nicht. Und da kamen also ganz viele Leute nach vorne, vor allen Dingen von denen, die Jesus nicht kannten und wollten, dass ich für sie bete. Einige haben geheult, die haben mir irgendwie ihr Leben erzählt, dann hat noch einer versucht, mir das zu übersetzen, ich habe es immer noch halb verstanden. Aber ich habe gemerkt, da ist irgendetwas passiert, weil ich die gute Nachricht verkünden habe, was mit meinen bescheidenen Worten nichts zu tun hat. Irgendwie waren die tief in ihrem Herzen berührt, dass da ein Gott ist, der sie haben will, der ihre Sündhaftigkeit erkannt hat und der diesen tiefen Wunsch hat, sie zu lieben und der ihnen das vergeben will. Und da habe ich gedacht, es ist wirklich nicht mein schwaches Wort, es ist etwas in Gottes Kraft, was in dieser guten Nachricht steckt. Ich habe mich besonders gefreut, dich zu sehen, Joachim, die letzten zwei Male, auch wenn wir wenig Zeit hatten zu reden, aber ich wollte dir nur sagen, dass Gott dich liebt. Und auch wenn du manchmal einsam bist, er ist immer bei dir und er sucht dich immer und er legt besonders viel Wert auf dich. Und dann gibt es etwas, was Menschen, die Jesus annehmen, erleben. Das ist diese besondere Freude. Diese Freude, die wir sonst in unserem Leben nie erlebt haben. Das ist eine Freude, die der Heilige Geist schenkt. Und Paulus sagt, und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Das ist etwas, das können wir nicht intellektuell, diese Freude uns erwerben. Das ist etwas, was Gott uns schenkt. Das ist etwas, was sein Geist tut. Und darauf können wir auch vertrauen, dass Gott etwas mit den Menschen macht, die er zu sich fügen will. Das einfach unglaublich ist. Und dann im nächsten Schritt, das kommt manchmal vorher und manchmal nachher. Manche Menschen erkennen ihre Sünden und wollen deshalb zu Jesus. Andere Menschen wollen zu Jesus einfach, weil sie plötzlich von einer Liebe zu ihm erfüllt sind. Aber es kommt etwas, dass wir plötzlich unsere Sündhaftigkeit erkennen. Also ich muss sagen, ich habe mich den größten Teil meiner Zeit, also die Hälfte meines Lebens, nicht für einen Sünder gehalten. Und ich glaube, es geht vielen unserer ungläubigen Bekannten auch so. Wir sagen, wir machen das so ganz gut. Ab und zu mache ich mal einen Fehler und kann mir auch entschuldigen. Und wenn nicht, ist ja auch gut. Aber ich bin kein Sünder. Also, Sünder sind die Mörder und vielleicht die Prostituierten oder irgendwas, aber ich bin kein Sünder. Und plötzlich in der Gegenwart Gottes wird uns plötzlich so klack, 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 klar, dass wir Sünder sind. Und Monika hat das so mir immer wieder erzählt, gesagt, das Jahr, nachdem sie sich hat taufen lassen, war das Jahr, wo sie erschrocken war, was sie alles erkannt hat. Und diese Sündhaftigkeit kann uns nicht klar gemacht werden durch unseren Verstand. Das ist etwas, wo Gott uns in eine und andere Facette unseres Lebens reinführt, wo wir sagen, bong, bong, bong. Gott sei Dank hast du mich gerettet. Jetzt kann ich das überhaupt ertragen, das zu erkennen. Ja, und dann, nachdem wir uns so Gott ausgeliefert haben, fängt er an, uns zu verändern. Wir verwandeln unseren inneren Menschen. Paulus sagt, was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. Und das ist etwas, was keine Religion sonst hat. Jede Religion ist im Prinzip, hier ist das, was du tun musst, und wir werden überwachen, dass das auch passiert. Das war bei den Juden so, das ist bei den Moslems so, das ist in den Ritualen der Hindus und Buddhisten so. Menschen werden daran gemessen, wie konform sie zu einem System und zu Regeln sind. Aber es wird nicht der innere Mensch verändert. Und das ist eigentlich so das große Geheimnis, dass Gottes Geist uns verändert in seine Art. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Und der Geist wirkt weiter an uns. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr leben. Wir können uns nicht ändern. Also, wir können vielleicht bestimmte Verhaltensweisen versuchen einzutrainieren, aber diesen inneren Menschen kann nur der Heilige Geist in uns ändern. Und er tötet unsere Selbstsucht, unseren Egoismus, unser Ego. Wir können das nur so formal kaschieren. Im Galater 5 sagt er, das kennt ihr alle, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ja, solche Menschen, die diese Eigenschaften haben, die sind natürlich wunderbar. Ich habe es leider nicht gekriegt. Aber wir haben es eigentlich alle nicht gekriegt. Ne? Es ist nur Gott, der das in uns bewirken kann, dass wir zu solchen Menschen mehr und mehr werden. Und er sagt Paulus wenig später, und ich finde das gut im Englischen, wie es heißt, if you live with the Holy Spirit, then walk with the Holy Spirit. Also wenn ihr mit dem Heiligen Geist lebt, dann geht auch mit ihm. Das heißt, wir haben ihn irgendwie so, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass wir auch mit ihm gehen. Es ist eine Sache, wo wir auch sagen, haben wir das, was wir haben, und benutzen wir das auch oder ignorieren wir es? Und das Leben verändert uns mehr und mehr. Ich denke, bei Anja, bei dir ist es aufgefallen, du hast, glaube ich, ein großes Verständnis für das, was es heißt, mit Jesus zu leiden. Und du hast dadurch auch gelernt zu lieben. Und aus dieser Fähigkeit zu lieben, wirst du viele Menschen für Jesus erreichen. Dass diese Veränderung, die Gott in uns bewirkt, die bewirkt auch, dass wir andere Menschen erreichen. Das können wir nicht machen. Es ist der Geist Gottes, der in uns, durch uns andere erreicht. Und dann ist es auch nur er, der es uns erlaubt, hier in diesem komischen Kreis zusammen zu sein. Würden wir normalerweise so zusammenkommen, durch alle Schichten, durch alle Nationalitäten, durch alle Hautfarben? Wahrscheinlich eher nicht. Wir würden wahrscheinlich eher unter uns bleiben. Nicht? Der eine bleibt in seiner Mittelschicht, der andere bleibt an seinen Stammtischen, der nächste bleibt mit Menschen der gleichen Farbe zusammen, mit gleicher Sprache. Und dann kommen wir irgendwo auf der Welt in eine Gemeinde von Heiligen und wir stellen fest, das sind wir, das ist nichts Fremdes. Obwohl sie anders aussehen, anders sprechen und so, da ist irgendetwas, was uns verbindet. Wie es im Philipperbrief heißt, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das ist der Leib Christi, der durch den Heiligen Geist in einer Weise verbunden wird, der Rassismus und Nationalitäten überwindet, der jede Schranke sprengt. Wir sind im Prinzip Stinkstiefel, die die anderen nicht leiden können, die den Fremden verabscheuen. Aber nur der Geist Gottes schafft es, dass wir plötzlich eine Liebe empfinden für den, der so anders ist und vor dem wir sonst Angst haben. Und es kursiert gerade so ein Video hier in der Szene, würde ich mal sagen, über die Islamisierung der westlichen Welt. Es zählt so ein paar dubiose Fakten auf, dass wir im Jahre 2040, im 2050 in Europa im Wesentlichen alle eine dominierend muslimische Kultur haben. Mag sein, dass die Statistik stimmt. Ich glaube, sie ist ein bisschen überzogen. Das Schlimme an dem Video ist eigentlich der Geist, in dem das gesagt wird. So nach dem Motto, passt auf und wehrt euch. Anstatt wir sagen, wunderbar, so viele Moslems, denen wir von Jesus erzählen können, Mann ran, ne? Und liebet eure Feinde. Das ist ja besonders, was die Moslems angeht, so ungemein wichtig. Weil die haben Angst vor uns. Die haben schlechte Erfahrungen mit uns und die zum Teil hassen sie uns auch. Und unsere Hand muss ausgestreckt werden. Wir müssen nicht versuchen, uns zu verbarrikadieren und bei jeder Moschee, die gegründet wird, die Panik kriegen. Sondern jede Moschee ist für uns ein Auftrag, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und dann schenkt uns der Heilige Geist noch etwas, was für mich immer sehr wichtig war. Ich bin ein unruhiger Mensch, immer auf der Suche, leicht unzufrieden, nervös, ungeduldig. Und im Römerbrief heißt es, es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Und diesen Frieden finde ich eigentlich nur mit Gott. Ich finde ihn nicht mit anderen Menschen so richtig. Ich finde ihn im Gebet. Ich finde ihn in dieser Auseinandersetzung. Und einfach im Gebet stille sein und Gott fragen, was sagst du dazu? Warten, dass der Heilige Geist anfängt, in mir etwas zu verändern. Ich weiß nicht, ob ihr gelegentlich mal Streitigkeiten mit eurem Partner habt oder mit irgendeinem anderen Familienangehörigen oder mit einem Berufskollegen, wo das so innerlich immer wühlt und wühlt und man fühlt sich ungerecht behandelt und man überlegt, wie man dagegen vorgehen kann. Und dann geht man zu Gott damit und sagt, Herr. Und in der Regel spricht sein Geist dann zu uns und sagt, so lass uns das noch mal anders angucken. Was hast du denn da eigentlich dazu beigetragen? Oder warum könnte der andere das gemacht haben? Und ich liebe den anderen. Warum tust du das nicht? Und so in dem Moment, wo wir uns ihm aussetzen, dann können wir nicht mehr unseren inneren Dialog genauso führen wie vorher. Sondern es wird ein anderer. Es wird ein Dialog zwischen ihm und mir. Und plötzlich kommt ein Friede über mich. Ich sage, ja, ich kann das eigentlich, den Ärger lassen. Ich kann vergeben. Ich kann meinen Frieden machen. Und dann gibt es natürlich noch die spektakulärere Thema, dass Gott durch seinen Geist uns verschiedene Gaben gibt. Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe, Kranken zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Das ist natürlich ein Thema, was die Christenheit immer bewegt hat. Und ihr kennt die verschiedenen Positionen dazu. Und meine Erfahrung mit den Gaben war, dass ich ein großer Kritiker und Skeptiker war. Und ich habe so nur durch den Heiligen Geist auf Umwegen damit Erfahrung gemacht. Ich hatte immer Angst, in irgendwelche Spökerkram da abzurutschen. Aber ich kann sagen, die Entdeckung meiner Gaben hatte einen wesentlichen Effekt auf mein Glaubensleben. Es hat meinen Glauben gestärkt, weil ich weiß, da ist etwas mit mir passiert, was ich nicht selber habe machen können. Was ich nicht verstanden habe, was nicht in mein Raster passte. Und das hilft mir heute in Zeiten des Zweifels, mich zu erinnern, dass Gott etwas gemacht hat, was nur er hat machen können und niemand anders. Und die wenigen Wunder, die ich erlebt habe und die vielen, von denen ich gehört habe, haben einfach meinen Glauben, mein Vertrauen an Gott gestärkt. Ich weiß auch den Missbrauch, der mit solchen Sachen betrieben wird, aber das ändert nichts an Gottes Größe, dass Menschen das missbrauchen. Und ich weiß, dass er etwas tut und dass er mit mir redet und er redet mit uns allen in verschiedenen Formen. Wir alle haben andere Erlebnisse, andere Erfahrungen und viele von uns drücken das anders aus und sagen das anders. Aber Gott hat uns Gaben geschenkt, die kein anderer uns geben kann. Auch die Gabe zu lieben. Und dann hat er uns noch etwas gegeben, was mit einer langfristigen Perspektive zu tun hat. Im 2. Korintherbrief steht, Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückt er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird. Das heißt, all das, was wir durch den Heiligen Geist erfahren, wo er uns verändert, uns berührt, uns ändert, ist eine Anzahlung auf die Herrlichkeit, die wir mal erleben werden. Wenn uns Leute fragen, in Diskussion hattet ihr das, wie stellt ihr euch das ewige Leben vor? Dann wissen wir natürlich in vieler Weise auch nicht, wie das aussieht mit einem körperlosen Körper, mit einem Geist, der keine Schmerzen mehr empfindet und der bei Gott ist. Wir haben so ganz vage Vorstellungen, aber er hat uns ja schon seinen Heiligen Geist gegeben. Das heißt, viele Informationen über das, was dann kommt, haben wir eigentlich durch seinen Heiligen Geist. Wir wissen, was es heißt, was Frieden und Freude heißt. Wir wissen, was Besonnenheit und Bescheidenheit heißt. Wir werden vieles von dem in ganz größerer Fülle erleben, von dem, was wir heute erleben. Wir werden viele der Fragen, die uns heute stellen, die wir nicht beantworten können, die werden wir plötzlich verstehen. Wir wissen, was es heißt, wirklich zu lieben. Wir wissen, was es wirklich heißt, Gott zu lieben, wenn wir mal bei ihm sind. Davon haben wir heute nur eine kleine Vorstellung, aber die haben wir. Er hat uns schon etwas davon gegeben und wir kriegen noch viel mehr davon. So, was machen wir denn jetzt praktisch damit? Viel können wir nicht tun. Letztlich schenkt er uns das ja, aber wir können ein bisschen was machen. Das Erste ist, wir müssen sehen, was er uns da gegeben hat und wie wir das nutzen können. Zu Timotheus sagt Paulus, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das heißt, viele von uns fühlen sich manchmal erschöpft und denken, das können wir nicht noch und das Leben ist sowieso schon eine ganze Menge. Aber wir können darauf vertrauen, dass er uns durch seinen Geist mehr gegeben hat. So, Dirk, du denkst ja manchmal auch, du hast viele Begabungen sicherlich und wo soll das alles eingesetzt werden? Gleichzeitig bist du im Berufsleben noch in der Sturm- und Drangphase, deine junge Familie ist da. Und ich denke, Gott sieht, dass du das schaffst und dass auch deine Berufung im Leib Christi eine große ist und dass du die annehmen kannst und du wirst nicht überfordert werden dabei. Er hat dir besondere Gaben gegeben und du wirst sie nutzen können und du wirst es auch schaffen. Das ist eine Herausforderung, aber du kannst dich auf sein Wort vertrauen. Er gibt dir auch die Kraft. Und sein Geist ist etwas anderes als unser Intellekt. Das ist ja die Herausforderung, die habt ihr ja gespürt in den Diskussionen. Paulus sagt, was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Das ist für mich natürlich blöd. Ne? Ich habe so viele Jahre in diese Bücher. Ne? Also, ich habe viele Bücher. Wenn ihr mal zu mir kommt, ich messe das ja in Metern, meine Bücher. Ne? Haben mir jetzt gesagt, neue Bücher müssen alte Bücher raus, damit ich nicht immer neue Bücherschränke kaufe. Ne? Und das alles ist umsonst im Wesentlichen. Und nur Gottes Weisheit zählt. Und das ist hart, aber auch sehr entlastend, muss ich sagen. Ich brauche da nicht weiter rumzuforschen und mich verrückt zu machen, sondern ich kann mich auf ihn verlassen. Und deshalb bin ich auch in so Diskussionen, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, die wir anschließend hatten an die Veranstaltung, ich mag die eigentlich nicht. Ich fühle mich denen eigentlich nicht gewachsen und ich finde sie auch völlig sinnlos in der Regel. Ich weiß, dass sie nicht sinnlos sind, aber für mich ist es irgendwie so. Das ist nicht so meine Welt. Nicht? Also wenn ich so ein paar dieser Fragen hätte, hätte ich am liebsten gesagt, komm, lass mich mal mit dir beten. Das ist meine einzige Antwort, wo ich das Gefühl habe, dann kann er wirken, weil meine Antwort eh ist, ich erreiche ihn eh nicht damit. Aber vielleicht könnte sein Heiliger Geist plötzlich in seinem Herz also wirken, wo ich zu schwach bin. Das habe ich erlebt. Das war ganz lustig. Ein ehemaliger Studienkollege kam zu uns, der ist Psychotherapeut oder irgend so ein hochgelehrter Psychoanalytiker. Und dann haben wir alles Mögliche diskutiert und haben wir gesagt, am Ende des Abends beten wir immer, ist das okay für dich? Ja, sagt er, ist okay. Dann haben wir gebetet. Und ich habe auch für ihn natürlich so das ein bisschen eingestreut, ein bisschen gebetet für ihn. Und dann war er fertig und dann sagt er, was war denn das? Ich sage, wieso? Ja, also ganz komisch. Also irgendwas ist hier mit mir passiert. Also das hat mich, ich bin also ganz aufgelöst hier. Also da ich so ein eher intellektueller Typ bin, kann ich eigentlich auf meine Worte irgendwie noch viel weniger vertrauen. Ich habe immer das Gefühl, Gott, komm du bitte, ich schaff das nicht. Was wir euch verkünden, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes eingegeben. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Und das ist ja interessant, wenn man sich die Weltmission anguckt, wo also Menschen auf der ganzen Welt erreicht werden für Gott. Dann sind die meisten von diesen Menschen nicht in der Lage zu lesen und zu schreiben. Und die das können, können trotzdem so ein Buch nicht lesen, weil das dann doch zu schwer ist. Und die es dann können, die tun es häufig gar nicht. Und das heißt, es werden Menschen für Jesus erreicht durch die Kraft des Geistes und durch die gute Nachricht. Und dann, wenn sie davon erreicht sind, dann plötzlich haben sie eine Sehnsucht, mehr darüber zu erfahren. Und dann wird dieses Buch so kostbar und wertvoll für sie. Aber der erste Einstieg ist häufig nicht ein intellektueller. Es ist einer, wo der Geist Gottes sie berührt. Und es sind auch Zeichen und Wunder, das müssen wir einfach sagen, dass in der Welt die Wunder Gottes viele Menschen erschüttert haben in ihrer heidnischen Lebensweise. So wie das im Neuen Testament war, in den ersten Jahrhunderten, so passiert es heute noch auf der Welt. Nur es passiert komischerweise in unserer westlichen Welt sehr viel weniger. Ich habe das erst gar nicht geglaubt, man geht ja so skeptisch umher. Aber man sieht, wie in Indien Menschen von Geburt an taub, die werden plötzlich geheilt. Dann fragt man sich, wie das passiert. Na, ihr wisst ja, dass ich auch von Heilung begeistert bin durch das, was meiner Tochter passiert ist. Und in dieser Zeit, wo das passierte, wurde eine Freundin in München krank. Krebs. Und ich muss da runter und Monika und ich müssen noch runter und für sie beten und so. Und na gut, also auch da runter hingefahren. Und dann saß ich da mit schlotternden Knien und dachte, wie soll ich das mal anfangen? Die war Katholikin, aber so eine richtig, sagen wir mal, eine Katholikin, die eigentlich mit Gott nichts viel zu tun hatte. Und ich habe mir hier 2 Stunden rumgedrückt. Ich bin extra runtergeflogen dafür. Und da habe ich für ihre Heilung nachher gebetet, habe mir ein Herz gefasst und habe ihr das so ein bisschen erklärt und gesagt, ja, mach mal. Also war so auch so in der Phase wahrscheinlich, kann alles nicht schaden. Und das Komische war, sie wurde von Gottes Geist berührt in einer besonderen Weise, ganz anders, als ich das erwartet hatte. Sie war plötzlich so von der Gegenwart Gottes berührt, und die Heilung spielte im Moment gar nicht so die große Rolle für sie, sondern sie hatte das Gefühl, da ist ein Gott, der nach ihr ruft. Und das Gebet hat einen ganz anderen Effekt. Da habe ich gesagt, ja, der Geist Gottes wirkt so, wie er will. Und dann ist das Gebet natürlich enorm wichtig. Wenn wir mehr vom Heiligen Geist erfahren und erleben wollen, dann wird das Gebet eine unserer zentralen Stellen sein, wo wir das erleben. Und Paulus sagt, ich will beten mit dem Geist und ich will beten auch im Sinn. Das heißt, wir müssen lernen zu beten im Geist und in der Wahrheit. Mit Worten und auch mit der Erfahrung, die uns der Heilige Geist schenkt. Dazu gehört sicherlich, dass wir ihm zuhören und still werden. Dass wir ihn fragen, wofür wir beten sollen. Und dazu gehört, dass wir sein Wort beten. Da gehört vieles zu. Aber dass wir im Gebet nicht nur Worte runterleiern, sondern dass wir tatsächlich in einer Beziehung mit ihm, dem Heiligen Geist, sind. Da gehört Singen dazu, das für mich eher schwierig ist. Singt mit einer Psalm und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Es ist ohne Frage eine andere Form, wo man vielleicht auch unseren Intellekt ein bisschen übergehen kann. Durch den Gesang plötzlich erfährt man den Geist Gottes in anderer Weise und öffnet sich ihm in einer anderen Weise, als dass man in Diskussionen tun kann. Und dann treffen wir natürlich auch viele Entscheidungen, die uns helfen, mehr mit dem Geist Gottes zu leben. Aber letztendlich ist es ein Geschenk, um das wir ihn nur jeden Tag bitten können. Und wir können machen, was wir wollen. Letztlich können wir nur sagen, Herr, ich warte darauf, dass du uns mehr von deinem Geist schenkst. Und genau das können wir auch nur machen mit den Menschen, die wir für Jesus erreichen wollen. Wir können uns absammeln, zum Teil so viel wir wollen. Wir müssen dafür beten, dass Gott sie erreicht. Und wir müssen vor ihm kämpfen und ringen im Gebet, dass er für diese Menschen offen ist. Und ich weiß nicht, Dieter, wie oft ihr für uns gebetet habt. Aber ich vermute, in den Jahren, in den 3 Jahren, wo ihr alle 2 Wochen zu uns gekommen seid, seid ihr nicht nur zu uns gekommen, sondern ihr habt auch an uns immer wieder im Gebet gedacht. Und so ein Hardliner wie mich, dem braucht, glaube ich, schon viel Gebet, dass er seinen Herrn erkennt. Und die Gebete im Neuen Testament sind ja immer Gebete, die uns helfen, beten zu lernen. Und eins, was ich besonders schätze, steht im Epheserbrief, im 1. Kapitel, und damit will ich auch schließen. Ein Gebet, das Paulus für die Gemeinden in Kleinasien gebetet hat, aber das ist ein Gebet, das für uns alle ist. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Amen.